Ein Wort, das Positive bezeugen, und dann kann man vergleichen und wählen, Stellung beziehen. Wir haben abschließend, das letzte Mal, die Frage gestellt, in Bezug auf Erschaffung des ersten Menschen Adam. Was hat Gott ausgewählt, um den Leib, den Körper des ersten Menschen zu bilden, zu schaffen, der ein Gleichnis Gottes, ein Abbild Gottes war, im umgefallenen Zustand. Um den Körper des Menschen zu bilden, wählte Gott wieder einmal genau nach seiner Eigenart und einmaligen Art und Weise der Auswahl das Material, das alle anderen Geschöpfe wegen nicht gebrauchsfähig verachten. Nämlich, Gott wählte Staub vom Erdboden, um den Körper des Menschen zu bilden. Staub vom Erdboden können wir auf der Baustelle nicht brauchen und der Landwirt gibt auch nicht viel drauf. Gott begnügt sich, er, der über allem steht und in allem wirkt und alles trägt, begnügt sich immer mit dem vorlieb zu nehmen, was alle verachten. Das Gegenstück haben wir in den klaren, scharfen Worten Jesu. Denn was hoch ist in der Beurteilung der Menschen, ist vor Gott ein Gräuel. Mein alter Freund Ludwig Senn, der würde sagen jetzt, das ist starker Tabak. Was hoch ist vor den Menschen, was gibt es so alles? Unzähliges, was in unseren Augen hoch ist. Ja, ich denke jetzt, was Entwicklungslehre betrifft, ja, zuerst einmal an die Hochschulen und Mittelschulen. Hoch geehrt. Hoch. Wenn man jetzt eine Judenschule würde, müsste ich rechnen, dass ich jetzt dann gesteinigt werde. Ja. Vor Gott ein Gräuel. Liebe Geschwister, merken wir, es gibt hier keine Neutralität, auch als Schweizer nicht. Noch weniger, entschuldigt, einen Beitritt in die UNO. Noch weniger. Ich lese den Satz abgekürzt, noch ganz. Der menschliche Körper, den menschlichen Körper, hat Gott geschaffen aus Staub vom Erdboden. Nicht aus einem höchst entwickelten Affen zum vollkommenen Affen gemacht, namens Mensch. Bin ich konsequent? Ich hoffe.
Gymnasium in Deutschland nach Adolf Heller.
Aha.
Da hat ein Professor auch diese Theorie vertreten, die evolutionistische Theorie von Darwinismus. Dann hat ein Student gesagt, Herr Professor, Sie sagen also, der Mensch stammt vom Affen ab. Jawohl, sagt aber Herr Professor, ich nicht.
Sehr schön. Oder wenn schon, wir dürfen uns freuen und fröhlich sein bei allem, unter dem Wohlgefallen Gottes. So habe ich wieder mal auf der Seite des Humors in einer Illustrierten im Urwald eine Gruppe von Orang-Utans auf einer Astgabel sitzen, die gucken hinunter, da zieht ein Trupp, ein Militärtrupp vorbei. Mit Gasmasken und allen modernen Ausrüstungen. So. Was steht da unter dem Bild, unter der Skizze? Der Sippenälteste der Orang-Utan sagt zu seinen Sippengenossen, der alte Darwin muss sich doch geirrt haben, denn so degeneriert können unsere Nachkommen unmöglich sein. Ausgezeichnet. Ja, bitte. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Die gewaltigen, großen, göttlichen Realitäten und Tatsachen in Bezug auf seine Schöpfung, dass es eine erste Schöpfung gab, erste Himmel und eine erste Erde, aus Wasser und durch Wasser geschaffen, kurz bei Petrus zusammengefasst, abgeschlossen, und diese ganze erste Schöpfung mit ersten Himmeln und einer ersten Erde sind in einer Universalkatastrophe im Wasser untergegangen. Wir schlagen die Stelle im 2. Petrusbrief auf. Und Petrus erkannt haben. Kapitel 3. Indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei auftreten, auftreten werden und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? 2000 Jahre laufen ab, seit Jesus und die Apostel von baldiger Wiederkunft des Herrn Jesus Zeugnis gegeben haben, und die dummen Frommen reden immer noch mehr von der baldigen Wiederkunft. Spötter mit Spötterei. Und zwar, die behaupten, dass nun der Grundtenor der Fehlzündung, denn also, wie die Dinge heute sind, Naturgesetze, Zeit, Räume, die gebraucht werden, bis etwas geschehen ist, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Von Anfang der Schöpfung an. Erstens ist unsere Schöpfung, unsere Himmel und unsere Erde schon die zweite Schöpfung. Wie die Naturgesetze in der ersten Schöpfung waren, wissen wir nicht. Ist nicht nötig. Unser Schöpfungsbericht, genau ein Wiederherstellungsbericht, zur gegenwärtigen Schöpfung, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also, ein Schöpfer wird noch anerkannt, aber sie wissen, diese Spötter, wie sie meinen, dass dieser Schöpfer am Anfang die gegenwärtigen Ordnungen, Gesetze geschaffen hat und nie in keiner Weise sich erlaubte, je eines seiner Ordnungen und Gesetze und Zeitordnungen abzuändern. Das Letzte, erlaubt sich Gott gelegentlich mal etwas abzukürzen, zeitlich, gewaltig abzukürzen, von 2000 Jahren auf 2 mal 3,5 Jahre. Die gegenwärtigen Jahrzehnte laufen abgekürzt, nach einem Wort des Apostels Paulus in Römer 9. Da macht Gott eine abgekürzte Abrechnung, Gerichtsabrechnung. Wieder im ganzen Weltall. Begründung nun des Petrus, die wieder ein gemeinsamer Nenner ist für alles, was nun unter dieses Thema gehört. Evolution, Entwicklungslehre. Nämlich, denn nach ihrem eigenen Willen, wenn Gott respektiert, also, denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, wie die Dinge wirklich sind vor Gott und nach dem Worte Gottes. Ja. Also was wollen die? Die wollen die göttliche Wahrheit gar nicht wissen. Sehr einfach, warum? Da sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, da das nicht möglich wäre, ohne sich wenigstens ein wenig nach diesem Gott zu richten, nach ihm zu fragen. Das finden sie nicht für gut. Da sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, steht da, obwohl Gott sich ihnen geoffenbart hat in der Schöpfung, dass er ist, existiert. Jeden Einzelnen. Kürzlich sah ich im Fernsehen ein wissenschaftliches Programm, und zwar Stichwort Chemie. Engstes Stichwort an diesem Abend, vielleicht hat es auch jemand gesehen, Kohlenstoff, also gewöhnliche schwarze, dreckige Kohle oder Diamant, ist das Gleiche. Und so weiter und so weiter. Jetzt skizzierte oder hat der betreffende Sprecher auf seinen Tafeln Kohlenstoffmoleküle, also Kohlenstoffverbindungen mit anderen Elementen, mit anderen Atomen, grafisch dargestellt. Eines nach dem anderen. Erstens fiel mir auf, die ersten Molekülreihen gruppierten sich in einem Sechseck um den Mittelpunkt. Dann ging es weiter, aber Sechseck blieb, Ausstrahlung. Was sah ich da? In der Kleinstwelt, nicht der Atome, was? Ein Wunder von einem Original Schneeflöcklein. Ist das auch ein sechseckiger Sternchen? Voll filigran, voll feinster Filigrangewebe. Jedes Sternchen von Schneeflöcklein, Original, wunderbare mathematisch-geografische Herrlichkeit, geometrische Herrlichkeit. Aha. Sichtbar auf unseren Händen, dieses Wunder des Gezähltseins, des Geformtseins, der Symmetrie, der herrlichen strahlenden Ordnung, sechster Ordnung, im Schneeflöcklein und im kleinsten, was es gibt, in den Atomordnungen. Je mehr nun ein Mensch sich mit diesen Dingen befasst und die kennt, er weiß, dass es gibt und wie die geordnet sind, umso weniger hat er im geringsten die Möglichkeit, wenn er vor das Angesicht Gottes oder Christi gestellt wird, im Gericht, bringt er es gar nicht fertig zu fragen, wie hätte ich wissen sollen oder können, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wir durften ja einmal staunend Ordnungen betrachten, grafisch dargestellt, Schöpfung Gottes als Beweis der Existenz Gottes, der diese Dinge geschaffen hat. Mit 5 horizontalen Linien dargestellt, und ebenfalls 5 senkrechte Ordnungen dargestellt, nämlich wie in unserer Schöpfung alles gewogen, gemessen, gezählt und genannt ist. Erstens, im Makrokosmos, in der ganzen Schöpfung der großen Welt, der großen Schöpfung der Himmel und der Erde. Zweitens, in der Kleinwelt. Drittens, im menschlichen Geschehen. Viertens, im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte. Und dann fünftens, wie ist es bei Gott, dem Schöpfer selbst? Woher hatte ich die Möglichkeit, das darzustellen? Wem verdanke ich das? Den Forschungsarbeiten unserer Wissenschaft. Ist das in Ordnung? Das ist deshalb in Ordnung. Diese Riesenarbeit hat Gott ihnen aufgegeben, um den Riesenertrag ihrer schweren Arbeit denen abzugeben, die Gott wohlgefällig sind. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und ich darf annehmen, dass wir alle Gott wohlgefällig sind, in dem Glauben Gottes, dem Glauben Christi, der uns geschenkt ist. Allem zu glauben, was geschrieben steht, wie geschrieben steht, ganz genau. Da war die Freude eines nicht geringen Wissenschaftlers, der dabei war, ja, so groß, dass ich gar nicht sagen darf, was er gesagt hat, vor Freude. Der hatte nun Freude, dass wir, die allem glauben, nicht immer dümmer werden, jawohl, von der Welt aus gesehen, vor Gott aus aber immer weiser, mit göttlicher Weisheit begnadet, immer verständiger, immer klarer sehen, immer reicher werden im ganzen Wort und in allem Wissen, wie geschrieben steht. 1. Korinther 1, Vers 5. Wir sind reich gemacht in Christo Jesu, im ganzen Wort, in allem Wort und in allem Wissen, in aller Kenntnis. Erste Schöpfung, im Wasser untergegangen. Erster Satz der Bibel. Ausspruch betreffend die erste Schöpfung. Aus Wasser geschaffen und in einer universalen Wasserkatastrophe untergegangen. Erst jetzt, in der gegenwärtigen Schöpfung, erscheint der Mensch. Die Erde war vorher schon da, als Körper. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde, ist zu lesen, wurde wüst und leer durch diese Wasserkatastrophe der ersten Schöpfung. Und wir haben das letzte Mal nun positiv, es werde Licht, die Reihenfolge der Tage Gottes, der Schöpfungsordnungen beachtet. Die gegenwärtige Schöpfung, die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde sind aufbewahrt fürs Feuer. Die erste Schöpfung ging in einer Wasserkatastrophe unter und die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtigen Erde werden, nachdem das tausendjährige Reich abgeschlossen ist, in gewaltigem Brande völlig in ihren Elementen, Atomen sogar, aufgelöst. Siehe, ich mache alles neu, neue Himmel, neue Erde, für eine neue Schöpfung, eine dritte Schöpfung von Himmel und einer Erde, an denen Gott nun wohlgefallen hat und es dem vollkommenen Willen Gottes entspricht, weil er dort dann alles vollenden wird, nach seinen Verheißungen und all seinen Zusagen, trotz allen furchtbarsten Gerichten, bis und mit dem Tod. Denn der letzte Feind, der weggetan werden wird, ist der Tod. Die Gerichte, wie sie bezeugt sind, werden durchgeführt. Wir können Gott nicht genug danken, dass er der ist, der je schrecklicher die Gerichte sind, umso mehr kürzt er ab. Das sind die beiden, die erste und die zweite gegenwärtige Schöpfung. Wenn ich sagen darf, als Architekt, machen wir ja für den Auftraggeber, der die Pläne nicht versteht, in der Regel gern ein Modell. Die Modelle sprechen wir an, wie wenn es Realitäten wären, haben wir hier schon oft belehrt. Also ich sage meinem Auftraggeber, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Ist das sein Haus? Nein, nur das Modell. Aber darf ich sagen, das ist jetzt Ihr Haus. Es durfte nicht viel kosten, also habe ich das aus Karton gemacht. Der Schwabe sagt, aus Pappdeckel. Warum? Ist ein Modell geschaffen, um nie zu vergehen, um nie weggetan zu werden, Modell. Ihr versteht mich jetzt ein wenig. Die erste Schöpfung im Wasser untergegangen und die zweite Schöpfung im Feuer aufgelöst, sind jetzt mit göttlichen Maßstäben verglichen nur Modell, vergängliche, schwache Modelle, mit allen Nachteilen und negativen Gegebenheiten eines Modells. Vergänglich, der Vergänglichkeit unterworfen, haben nur Modellcharakter. Warum sage ich das? Ihr versteht mich, das heißt, wenn ich sage, nur Modellcharakter, dass ich die erste und zweite Schöpfung nicht etwa verächtlich machen will, ne? Sondern nur im Vergleich mit dem Dritten, was Gott an Schöpfung schafft. Ne? Das ständig wächst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Wachstum Gottes wachsen wird. Die neue Erde wird wachsen, die neuen Himmel werden wachsen. Da beginnt erst der Begriff Unendlichkeit Realität zu werden in dieser dritten Schöpfung. Zeitlich, räumlich, in jeder Hinsicht, wie Gott selbst. Nur Modelle? Deshalb? Wenn so ein Modell, das ich anzufertigen habe, möglichst wenig kosten soll, naja, es ist nur für kurze Zeit zur Anschauung, zum Verständnis dessen, was man noch nicht sieht und noch nicht vorhanden ist. Stimmt das bei einem Neubau? Ja. Hat unser Gott viele, viele große Bauprogramme, Dinge, die wir jetzt noch nicht sehen und die noch nicht existieren? Er hat die ganze dritte neue Schöpfung. Ne? Ist gut, wenn uns da Modelle vorführen. Haben wir einigermaßen eine Vorstellung. Das heißt jetzt, sollte Gott, in dessen Augen erste und zweite Schöpfung Modelle sind, für die dritte, letzte Schöpfung herrlich, der Herrlichkeit, der Vollendung, der Vollkommenheit, sich Jahrbillionen Zeit lassen, um zwei Schöpfungen zu schaffen, die er fast in einem Augenblick mit göttlichen Maßstäben gemessen untergehen lässt oder im Feuer auflösen lässt. Wie viel Zeit, Erich, lassen wir uns, um ein Modell herzustellen? Da nehmen wir uns gar nicht Zeit, da übergeben wir einen Modellbauer. Nicht? Da fragen wir gleich, was kostet das Modell? Nicht? Also, dann werden wir belehrt von wissenschaftlicher Seite, dass es in der gegenwärtigen Schöpfung drei oder vier sogenannte Zerfallsreihen gibt. Das heißt, alles, was existiert in den Atomen, wir nehmen jetzt gerade die zum Teil noch vorhandene Tatsache, dass gewisse Atome, gewisse Elemente, also wie Radium und dergleichen Dinge, noch Strahlkraft haben. Die Strahlkräfte, soweit sie noch überhaupt da sind, nehmen beständig ab. Also jedes Element, das noch so und so viel Strahlkraft wert hat, ne? Da gibt es eine Zeitspanne, da hat das Element nur noch die Hälfte der Strahlkraft. Und dann nach einer Zeit wieder nur die Hälfte von der Hälfte, ein Viertel. So weit verstrahlt sich jedes Element, also die Bausteine Gottes in dieser Schöpfung, bis noch wie viel Strahlkraft übrig bleibt? Null. Die meisten strahlen nicht mehr. Das wunderbarste Gefüge, ja, von Atomsummen, Molekülen genannt, ist der Mensch. Alles, was in der ganzen Schöpfung existiert, klein oder groß, viel oder wenig, ist im menschlichen Körper alles vorhanden. Genau gemessen, gewogen, gezählt, genannt. Die Wissenschaft weiß sehr viel von diesen Wunderordnungen. Erstaunlich viel. Also ich staune, wie unser Gott in seiner Großzügigkeit und Weitherzigkeit hier Einblicke schenkt in Geheimnisse der Schöpfung. Nicht nur das, sondern ihnen dann noch erlaubt, es ihnen noch gibt, damit sie damit manipulieren können. Zum Schrecken und zum eigenen Gerichtsvollzug. Gewaltig. Drei oder vier Zerfallsreihen. Ich habe jetzt etwas genannt, was Strahlkräfte betrifft. Ja, wenn irgendein Element sich auf Null verstrahlt hat, jetzt Antwort auf die Frage, was ist dann?
Bitte Kassette wenden.
Der Wissenschaft prompt. Dann bleibt bei jedem Metall oder bei jedem Atom, bei jedem Element, kann gasförmig, körperhaft, also fest oder flüssig sein, bleibt bei jedem Element Blei übrig bleiben. Wie steht es mit dem Blei, also Endstation der Elemente, der Strahlenden, der Strahlkraft? Wie steht es mit dem Blei in Bezug auf Strahlkräfte? Blei kann nicht mehr strahlen oder keine Strahlkraft, null. Aber was kann Blei? Vorhandene Strahlkräfte nicht durchlassen, stimmt's? Was haben denn unsere Röntgenschwestern für Schürzen und für Schutzmittel? Ja, Blei. Was heißt das? Blei ist das biblisch gewählte Bild für den biblischen Begriff Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit. Kennen wir das Riesengefäß eines Epha mit einem Bleideckel verschlossen? Der Bleideckel wird geöffnet. Was erscheint? Ein Weib, welches die Gesetzlosigkeit im ganzen Lande Israel ist. Der gesetzlose Teil. Das Weib verschwindet wieder, Bleideckel zu, Blei. Es wird aufgehoben samt dem Weib und in die Ebene Sinea verfrachtet. Um diesem Weib der Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit, das ist der antichristliche Teil Israels, Judas, um das dritte Babel zu bauen, die Mutter der großen Hure. Das ist Blei. Also, liebe Geschwister, Zerfallsreihen sind doch genau das Gegenteil von was? Von Höherentwicklung, von Zunahme, von Kraft und Schönheit und Wunder und Herrlichkeit. Ja, was gilt jetzt? Das, was die Schrift sagt. Diese Zerfallsreihen haben wir in der ganzen Natur. Wo sind die Vorsintfluter, was Riesentiere betrifft? Die waren einmal da. Und ich darf sagen, diese Ungeheuer waren gar keine Ungeheuer, als Ungeheuer geschaffen. Es gab keine Stechmücken und weiß was alles für Ungeziefer, das Gift spritzt und so weiter. Gab keine giftigen Beeren, giftigen Pflanzen und so weiter. Vor dem Fall der ersten Menschen gab das alles nicht. Gar nicht. Da war alles sehr gut. Keines fraß das andere. Und nicht war es so, dass immer das Stärkere das Schwächere verdrängt oder umbringt, dass es stirbt und stinkt und weiß, was alles dann zustande kommt. Schweiß und Abraum und können wir gar nicht sagen. Vor dem Fall des Menschen war die ganze Schöpfung im kleinsten, den kleinsten Wesen bis zu dem Menschen. In paradiesischer Schönheit. Alles sehr gut. Alles sehr gut. Um, wenn in der Gegenwart und dem Gehorsam des Schöpfers bleibend, diese Wesen und diese sehr gute, herrliche Schöpfung durch alle Zeiten der Zeitalter von Gott geführt worden wäre, bis der Augenblick gekommen wäre, wo er sagt, so. Jetzt ist es soweit, jetzt kann es weitergehen. Aussterben der Arten. Der Arten. Bitte, das haben wir das letzte Mal genau beachtet. Zehnmal kommt das Wort vor, ein jedes in seiner Art. Beginnt bei den Pflanzen und dann jedes Pflänzchen, jedes Gras, jeder Baum, jede botanische Schöpfungsart, von Gott samentragend geschaffen nach seiner Art. Das heißt, Vermehrung ist von Gott überall Programm, beginnend mit den Pflanzen, Fische, Vögel, Tiere, Mensch, alles samentragend sich vermehren können. Aber was ist denn, was will Gott vermehren? Dass eine Art sich in selbst zu einer anderen Art entwickelt? Nein. In Adam waren Samen keimmäßig schon die ganze Menschheit drin, die bis jetzt über die Erde gegangen ist und die noch kommen wird. Waren alles Menschen? Menschen. Ob sie nun Kain heißen oder Abel heißen, verschiedenartig sind sie, aber bleiben Menschen. Ob sie Jakob heißen oder Esau heißen, ist ein Unterschied. Ganz gewaltig. Ne? Aber Menschen sind beide. Und bleiben Menschen. Wen hat Gott jetzt schon in die Praxis der Herrschaft über alle Himmel und die ganze Erde und alle Engel und alle Menschen eingesetzt? Wie heißt dieses Wesen? Wie wird es genannt?
Christus. Der Mensch.
Aha. Es gibt einen Abgeordneten zwischen Gott, dem einen, und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Der Mensch heißt es. Ho Anthropos. Der Mensch, Christus Jesus. Ist der Abgeordnete zwischen Gott, dem einen, und den vielen Menschen. Warum bleibe ich da einen Augenblick stehen? Das griechische Wort Mesites ist leider immer, auch in der Elberfelder, mit Mittler übersetzt worden. Gibt aber die griechische Bedeutung nur schwach wieder. Das Wort Mesites muss übersetzt werden ins Deutsche mit dem Begriff Abgeordneter. Denn Paulus schreibt im Galaterbrief ganz klar, ein Abgeordneter ist aber nie von einem einzigen abgesandt, um ihn zu vertreten, sondern ein Abgeordneter vertritt, ist nur dann ein Abgeordneter, wenn er die Interessen einer Vielheit vertritt. Gibt es politisch Abgeordnetenhäuser? Wie heißt das auf Französisch? Gibt es in der Schweiz ein Parlament? Was heißt das auf Deutsch? Eine Sprecherei. Was heißt das? Wie heißt es im Deutschen? Ja, da werden die Parlamentarier genannt. Auf Deutsch die Abgeordneten. Was sind das für Leute? Die vertreten, jeder Abgeordnete ist der fähigste Sprecher einer politischen Partei. Und der ist von seiner Partei abgeordnet an höchster politischer Stelle, also Deutschland Bonn, nicht? Die Interessen der vielen dieser Partei zu vertreten. Ist das dann ein Abgeordneter? Aber ein Mittler, der kann zwischen zwei Streitkampfhähnen versuchen zu vermitteln. Das ist kein Abgeordneter. Aha. Es gibt einen Abgeordneten zwischen Gott, dem einen, und den Menschen. Auf welcher Seite ist also Christus Jesus? Steht er als Abgeordneter auf der Seite Gottes oder auf der Seite der Menschheit? Antwort?
Mensch der Menschheit.
Unser Gott in seiner Großzügigkeit und Weitherzigkeit hat seiner gesamten Feindschaft namens Menschheit ohne Gott und ohne Gesetz seinen geliebten Sohn als Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt, ihm, Gott, dem Vater, gegenüber. Ist das ein Rechtsanwalt?
Sogar ein Gerechtigkeitsanwalt. Sogar.
Schatz, sehr gut, ja. Also nicht nur ein Rechtsanwalt, sondern sogar ein Gerechtigkeitsanwalt. Aber kleiner Unterschied, dem Wortlaut nach, dem Wesen nach gewaltig. Recht und Gerechtigkeit. Recht, Messschnüre horizontal, Gerechtigkeit Senkblei, sagt die Schrift. Tiefste Tiefsten, höchste Höhen. Das ist unsere Stellung, der Gerechtigkeit. Also, jetzt noch einmal, Aussterben der Arten. Zerfallsreihen, also nicht nur was Strahlkräfte betrifft, erleben wir heute auch aussterbende Arten. Wie viel Maikäfer müssen die Schüler noch sammeln jeweils? Jedes dritte Jahr im Mai, und wie viele Engerlinge totschlagen beim Umspaten der Erde? Wie können wir weiterfahren? Unheimlich. Und das nimmt man einfach kaum zur Kenntnis, weil es nicht wahr sein darf. Zu real, zu real, dass ein Lebewesen nach dem anderen verschwindet. Zerfallsreihen. Entwicklung, 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 Entwicklung. Und dann noch eine Entwicklung, modellhaft, bildhaft erklärt. Ich muss darauf zurückkommen kurz. Es sind etliche hier, die das noch nicht gehört haben. Ein Baum, Wurzeln, Stamm, Äste, Zweige. So ist das System der Entwicklungslehre dargestellt. Eine Urzelle, ein Keim, und jetzt wächst das, wächst, beginnt sich ja, zu erheben und zu verzweigen und zu verästeln. Ja, bitte. Stimmt das? Ha, ja. Jede Pflanze, jeder Baum.
Darf ich hier noch einmal auf den Plan hinweisen, der Stammbaum Jesu Christi, aus Gott in Christus Jesu, den Adam und so weiter.
Jawohl, ja.
Wer diesen Plan nicht kennt, sollte unbedingt mal studieren.
Ja. Ach so, ja. Also es gibt, ja, von mir dargestellt, nicht nur den Geschlechtern nach, Verzweigung der Menschheit von Adam bis Jesus Christus, alles was die Bibel sagt, sondern auch zeitlich noch geordnet. 4000 vor Christus, erster Mensch, bis Jesus Christus, 4000 Jahre später. Also da sind alle die Verzweigungen und Verästelungen da dargestellt und mit Namen genannt. Aber was gibt es da nur? Immer nur Menschen. In den Riesenverzweigelungen und Verästelungen. Nur Menschen. Und diese Entwicklungslehre benutzt dieses gottgegebene selbstverständliche Bild von Wachstumsverzweigung in der Botanik. Als Beweis der Richtigkeit ihrer Lehre. Nur kommt bei ihrem Baum, nicht? An jedem Ast, an einem Ast, kommt ein Atom so und so heraus, und dann kommt eine Urzelle heraus da, beim anderen Ast kommt eine Maus heraus, beim anderen Ast kommt eine Kartoffel raus, beim anderen Ast kommt irgendein Tierchen, und dann geht es so weiter, nach ihren Pläsierchen, alles wunderbar. Ein Baum, wo alles aus einem Stamm, alles, was existiert, wächst. Aus einer Wurzel, einem Stamm. Was ihr wollt, wächst da. Ja, genau, was die Herren der Evolution wollen. Das wächst da. Und weil keine Übergangsmodelle da sind, von einer Kartoffel zu einer Maus oder so etwas, müssen diese Dinge, die so geschehen sind, aus sich selbst heraus, ne? Ja, Millionen, Billionen und so weiter zurückverlegt werden, ne? Ja. Damit einigermaßen angenommen oder ja, kapiert werden kann, ja, dass trotzdem keine Übergänge heute vorhanden sind. Übergänge denkbar waren, aber es brauchte so lange Zeit. Nicht. So. Du wolltest etwas sagen.
Ja, wegen dem Baum.
Ja.
was da bei den Wissenschaftlern alles dranhängt. Ja, da kommt sowas zum Beispiel, und da kommt was raus, ja.
Ja.
Da ist mir nur der Christbaum in den Sinn gekommen.
Ach so, was da alles dranhängt. Ja. Richtig, ja, da hängt dann eben etwas anderes. Ne? Danke dir. Danke, sehr fein. Ausgerechnet der Christbaum. Ne? Weitgehend die Christenheit, die diese Lehre präsentiert. Bitte. Stimmt's oder habe ich recht? Weitgehend. Es ist aber auch zu sagen, dass schon kräftige Ansätze wissenschaftlicher Seite vorhanden sind, die langsam auf das Biblische zurückkommen. Und zwar ganz energisch. Sind die meisten Lehren Produkte dieser Evolutionslehre, eben Produkte von kosmischer Weisheit, von Engeln und Menschen, wo wir ganz klar in der Schrift, und zwar in der Hauptsache jetzt beim Apostel Paulus, belehrt werden, die ganze Weisheit der gegenwärtigen Schöpfung, des gegenwärtigen Weltalls, 1. Korinther 1, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir glauben, Gottes Kraft. Den Weisen eine Torheit und den frommen Juden ein Ärgernis. Es steht geschrieben, schon im Alten Testament von Paulus zitiert, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen wegtun. Und da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und Gott geht so weit, dass er selbst sich herablässt, das Wort vom Kreuz eine Torheit, und Paulus darf schreiben, durch den Geist Christi, dass diese Torheit Gottes weiser ist als die gesamte Weisheit in der ganzen Schöpfung. Die Torheit Gottes von Golgatha ist weiser als alle Weisheit, die gesamte Weisheit der Menschen. Und Gott hat deshalb das in dieser Welt Hochstehende, etwas sein Wollende dazu bestimmt, durch uns Auserwählte, die Gott auserwählt hat, weil wir nichts sind in dieser Welt, hat er uns auserwählt, um das durch uns, die nichts sind, das, was etwas ist in dieser Welt, zunichte zu machen. Oh. Wieder ein Wort, es gibt hier keine Neutralität. Wenn jemand unter euch, Korinther, sich dünkt, weise zu sein, der werde zuerst einmal ein Tor, auf das für ihn Hoffnung bestehe, dass er weiser werden kann, göttliche Weisheit erhalten kann. Ich schließe, habe ich noch eine kurze Repetition, das muss auch, darf gesagt werden. Während das Gebiet wissenschaftlich als Biologie bezeichnet, die bedeutendsten Vertreter der Entwicklungstheorie sind, währenddem das andere Gebiet der Archäologie, also der Altertumsforschung, die sind eine ganze Gruppe oder Gruppen von Archäologen sind heute so weit, dass sie den biblischen Berichten, ohne das gewollt zu haben, einfach Tatsachen die biblischen Aussprüche, Zeugnisse als tadellos echt bezeugen. Das Buch Entstehung der Genesis, habe ich schon darauf hingewiesen. Ja. Drei Punkte. Erstens, wir besitzen heute das ganze erste Buch Mose, also von im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, bis Josef, Ausklammer, Josefs Geschichte. Das ganze erste Buch Mose auf Tontäfelchen bis auf den Buchstaben Hebräisch. Gefunden in geologischen Schichten 3.000 oder 4.000 Jahre vor Christus. So. Zweitens. Für uns ist die ganze Erdoberfläche, die ganze Erdkruste ringsum in Bezug auf Anwesenheit von Menschen 3.000 oder 4.000 Jahre vor Christus jungfräulicher Natur, das heißt keine Spur von Menschen. Archäologen. Drittens, diese erste Menschheit besaß eine Höhe einer Kultur, um die wir sie beneiden können. Archäologen. Hinterher merkten wir, ja, unser Erstaunen, ja, genau das, was die alte Bibel schon längst schriftlich bezeugt. Ich stelle mich nochmal vor, abschließend. Die meisten kennen mich ein wenig. Ich habe gesagt, immer wieder, ob sie mich erkannt haben, ist eine andere Frage. Natürlich schließen wir wieder mit der Weisheit Gottes in den Sprüchen Salomos. Sprüche 30, Vers 2 und folgende. Wer es noch nicht weiß, ich hatte mal einzuspringen in einer großen Versammlung in Stuttgart von Emil Weber arrangiert, wo der Sprecher kurzfristig sich abgemeldet hat, er kann ja nicht kommen. Hat er mich gerufen, gut. Also die ganze Versammlung, mit wenigen Ausnahmen, kannten mich persönlich nicht. Dann habe ich gesagt, das gehörte sich, dass man sich vorstellt. Da begann ich zu lesen. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Erstens. Und zweitens, und Menschenverstand habe ich nicht. Und drittens, Weisheit habe ich nicht gelernt. Jetzt könnt ihr denken, die Versammlung, ich glaube, der bei dem da vorne hat es ausgeschaltet, nicht? Aber was hat Gott geschenkt durch diese Vorstellung? Jetzt war die ganze Versammlung in Hochspannung versetzt, was jetzt da kommen soll, nicht? Ich habe dann nur weitergelesen, da steht dann Erklärung. Sehr einfach. Ich bin unvernünftiger als irgendeiner, Menschenverstand habe ich nicht und Weisheit habe ich nicht gelernt, so dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Aha. Liebe Geschwister, wer von uns will in der allerheiligsten Gegenwart Jesu Christi, nicht nur vor seinem Thron, sondern jetzt, so wie er ist, antreten mit seiner Vernunft. Ich auch nicht. Die würde gleich schmelzen. Gar nicht vorhanden sein, vor Gott. Unsere Vernunft. Mit gesundem Menschenverstand vor Gott antreten, auch nicht. Und mit Weisheit vor Gott antreten, natürlich mal. Oh. Da wäre ein großer Tor zurückgeblieben. Ein großer Tor. Ja. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, Nummer 1 und Nummer 2. Und der verleugne sich selbst, was heißt das? Ich bin wie viel wert? Wie viel Weisheit besitze ich? Wie viel Verstand? Wie viel Vernunft? Sodass ich Erkenntnis des Allerheiligsten besäße. Deshalb ist Christus uns gemacht zur Weisheit, zum Verstand, zur Vernunft. Ganz wunderbar. Kriegsleute Jesu Christi sind wir. Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Der lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen, macht das Gegenteil von anderen allen Kriegsleuten und zerstört Festungen der Vernunft. Aussprüche Gottes, die unserer Vernunft widersprechen, sind eine Gotteswaffe, um jeden Vernunftschluss meinerseits völlig zerstören zu können. Und den Ausspruch Gottes in seiner ganzen Gottesfülle als Geschenk entgegennehmen zu können. Und jede Höhe zu zerstören, die sich da erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes in Christo. Und jeden Gedanken, der sich klemmt gegen irgendeinen Ausspruch Gottes, nehmen wir sofort gefangen unter den Gehorsam des Christus als Kriegsleute Jesu Christi. Wunderbare Kriegsleute. Letzter Vers in Hiob 29. Und ich saß als Haupt wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist die Kriegsschar Gottes. Das ist die andere Seite. Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.